Position daneben der Papagei, dass die Frau den Papageien behalten hat, aber den Mann in die Wüste geschickt hat. Und zum Abschied hat sie dem Papagei noch beigebracht, dass sie den Mann verabschieden sollte mit den Worten auf Nimmerwiedersehen, was der Papagei dann auch richtig getan hat und gesagt hat. Wenn wir zum Thema Sünde kommen, nimmt Jesus, glaube ich, exemplarisch heute das Thema Ehebruch. Aber um auch deutlich zu machen, in einem zweiten Gedanken, wie dramatisch Sünde manchmal ist und wir das so nicht verstehen. In Wirklichkeit ist nämlich so ein Ehebruch, wenn der wirklich geschieht, nicht so, also es war auch nicht witzig in der Geschichte, ne? Es war ja dramatisch. Es ist so, dass Ehebruch normalerweise eine Beziehung zerstört oder oft zerstört. Besonders dramatisch ist es, wenn Kinder davon betroffen sind. Kinder leiden noch mehr als die, die einen Ehebruch erlebt oder begangen haben. Also ein großer Schaden ist die Folge. Manchmal ist uns die Tragweite dessen nicht so bewusst. Es gibt eine Studie, da war ich auch überrascht, dass jeder vierte Ehemann im Laufe seiner Ehe seine Frau einmal wirklich im begangenen Ehebruch betrügt, also jeder vierte Mann und jede fünfte Frau. Also Ehebruch ist ein Thema, das wohl gängiger ist, als uns das so bewusst ist. Das Thema heute, die Sündhaftigkeit der Sünde erkennen. Wir werden den Text anschauen in zwei Blöcken, Matthäus 5, 27 bis 30. Ich möchte das mit drei Gedanken tun. Den ersten habe ich mal überschrieben, wenn du einmal weitermachst, wo Ehebruch beginnt. Wo Ehebruch beginnt. Also Jesus beginnt diesen Text. Wir sind in den Sätzen, in den Bergpredigt, wo er mir sagt, es ist euch gesagt, ich aber sage euch. Und nochmal zur Erinnerung, Jesus hebt das Gesetz nicht auf, sondern er zeigt die richtige Bedeutung des Gesetzes. Und Jesus beginnt, also wenn du einmal weiterklickst, mit diesen Versen aus Matthäus 5. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also die Rabbis, für die war das relativ klar, es zählte die vollzogene Tat, also der echte aktive Ehebruch. Und alles, was nicht Ehebruch war, war eben für sie dann in Ordnung. Jesus, der ist da ein bisschen radikaler und er zeigt die eigentliche Bedeutung dieses Gebotes und setzt viel früher an. Er sagt in unserem Text, mit begehrlichem Blick, war zu schnell, aber ist nicht schlimm, mit begehrlichem Blick, im Griechischen steht das Wort Epithymia, das heißt wirklich mit Begierde jemand anschauen, jemand mit Augen ausziehen, sich nach ihm verzehren. Jesus sagt, wer so jemand anschaut, der hat im Prinzip schon angefangen, die Ehe zu brechen. Er hat es in Gedanken vielleicht schon vollzogen und steht in der Gefahr, wenn er nicht umkehrt, sich weiter damit auseinanderzusetzen. Also mit dem Epithymia fängt es an, mit dem begehrlichen Blick. Also ganz wichtig, Jesus ist nicht gegen Schönheit. Ne? Also er hat nichts dagegen, wenn wir eine schöne Frau oder einen schönen Mann sehen und sagen, der sieht schön aus. Jesus geht es nicht darum, Schönheit schlecht zu reden, sondern ihm geht es danach, wenn wir Menschen eben in Gedanken ausziehen, mit ihnen eben verkehren, Dinge tun, die uns nicht zustehen. Das meint Jesus. Es meint also nicht jemand schön finden. Also ein Beispiel, wo ein Mann im Einkaufsladen unterwegs ist und da kommt eine Frau in einem kurzen Minirock vorbei und er schaut ihr sehr lange nach. Also wirklich lange, bis er von der Seite von seiner Ehefrau den Satz hört, war das den Ärger wert, der dir jetzt blüht? Also er hat wahrscheinlich die Grenze überschritten, er hat sich wahrscheinlich nicht nur über die schöne Frau Gedanken gemacht, also mehr Gedanken gemacht, als sie nur schön zu finden. Man kann es auch biblisch festmachen, David und die nackte Bathseba. Da findet man in 1. Samuel, wo es heißt, da sah David im Hof des Nachbarhauses eine Frau, die gerade badete. Sie war sehr schön. Und das war noch nicht das Problem, ne, dass David diese Frau gesehen hat und die war sehr schön. Dass sie jetzt da nackt gebadet hat, war von damaliger Zeit ungünstig, aber das war noch nicht das Problem. Das Problem war, dass David jetzt nicht nur einmal hingeguckt hat, sondern ist da stehen geblieben. Und er hat dann in Gedanken sich überlegt, was passieren könnte. Und schlimm wurde es dann, als aus seinen Gedanken die Tat wurde, wenn es einmal weitermachst, bitte, da heißt es in 2. Samuel, wenn weiter, er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer die Frau war. Und dann heißt es, da ließ er sie holen. Also aus den Gedanken ist die Tat geworden. Also diese sexuelle Begierde, da geht es sozusagen um meine Befriedigung, nicht um den Menschen. Wisst ihr, Liebe, hat mal jemand gesagt, die Liebe schaut einem Menschen in die Augen und diese sexuelle Begierde, die guckt einen Moment ein Stück drunter, ganz so vielleicht, dass man es noch nicht merkt, aber die hat nicht einen Blick für die wirkliche Schönheit des Menschen. Liebe macht einen Menschen wertvoll und groß und diese sexuelle Leidenschaft macht Menschen klein, macht sie zu einem Objekt. Und das meint Jesus, wenn man damit umgeht. Wir leben in einer Gesellschaft, die hochsexualisiert ist. Für Männer ist dann eben das Problem Internetpornografie. Viele Männer haben damit zu kämpfen. Schwierig ist es, noch schwieriger ist, wenn viele Männer das auf Dauer gut finden. Also so wie da wir Untersuchungen sind, es soll 28% der evangelikalen Christen geben, die sagen, das ist vollkommen in Ordnung, dass das so ist und dass ich das gucke. Da wird es, glaube ich, sehr problematisch. Frauen meinen manchmal, sie hätten damit keine Probleme. Das stimmt allerdings nicht. Frauen, da ist es oft anderes. Jemand hat mal gesagt, das ist jetzt ein bisschen bissig, aber die Frauen, die Pornografie der Frauen sind Liebesromane. Und dann hat zum Beispiel eine Frau gesagt, in Liebesromanen hat sie die pikanten Stellen mit dem Eselsohr versehen, damit sie den nochmal lesen kann. Also Frauen sind auch gefährdet, vielleicht die suchen den idealen Ehemann, träumen von dem idealen Ehemann, stellen sich ihn vor und stehen aber in der gleichen Gefahr vielleicht wie auch die Männer. Ganz wichtig ist, was Jesus nicht tut. Er setzt nicht den Gedanken mit dem aktiven Ehebruch schon gleich. Das will er nicht sagen. Denn es ist klar, dass wenn ich wirklich die Ehe breche, dass das größere Auswirkungen hat im Offensichtlichen, als wenn ich das in Anführungszeichen nur im Gedanken tue. Aber er sagt, das Schwierige ist, dass die Gedanken der Beginn sind. Wenn ich an den Gedanken nicht einsetze und es erlaube, darüber weiter nachzudenken, dann verselbstständigt sich das und ich stehe in der Gefahr, irgendwann die Kontrolle zu verlieren oder vielleicht dann irgendwann einen aktiven Ehebruch zu begehen. Jesus sagt, das Problem ist eben die Sünde, die Sündhaftigkeit der Sünde in unserem Herzen. Das beginnt in unserem Herzen. Wir hatten es letzte Woche, ihr erinnert euch an die Zahnpastatube, wenn du einmal weitermachst, Ellen, da heißt es, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken und dann steht eben auch, wie Ehebruch. Das beginnt hier. Also es steht im Alten Testament nicht nur, du sollst nicht begehen, sondern es steht auch, du sollst nicht begehren. Das 9. und 10. Gebot nach Martin Luther. Du sollst dich begehren, deines nächsten Haus, Weibes und so weiter. Es beginnt also schon in Gedanken, das sagt Jesus. Und er sagt, das ist das Radikale in der Sünde, die Tiefe und Macht, dass sie in unserem Herzen um sich greift, wir manchmal das erlauben. Und dann hat die Sünde eben diese Auswirkung, dass sie Dinge verdirbt, pervertiert, kaputt macht, zerstört. Weil wenn es dann offensichtlich ist, dann wird es ein Problem. Also Jesus sagt, es ist ernst, wie ihr damit umgeht. Und das macht er deutlich mit dem zweiten Gedanken, wenn du einmal weitermachst, wie man damit umgeht. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, ein Rauchmelder. John Ortberg, der hat einmal eine schöne Geschichte erzählt, fand ich auf jeden Fall sehr eindrücklich, dass er berichtet, nachts ging der Rauchmelder bei ihnen in der Wohnung los. Und wer schon mal so einen Rauchmelder gehört hat, das ist wirklich nervend, das Piepen. Das soll ja auch nervend sein. Er stand also auf, ging in die Wohnung, kam nach einer kurzen Zeit zurück. Das Piepen war weg. Und seine Frau hat ihn gefragt, was war denn los? Da habe ich gesagt, ja, Rauchmelder hat angeschlagen. Ja, und was hast du gemacht? Ich habe die Batterie rausgemacht. Und hat seine Frau gesagt, wieso hast du denn die Batterie rausgemacht? Was ist denn, wenn was ist? Und er hat gesagt, Nancy, riechst du was? Ich habe überall geguckt, es hat nichts gerochen nach Rauch. Nirgendwo war Feuer zu sehen. Du kannst mir vertrauen, entweder spinnt das Gerät oder die Batterie ist leer. Wir können wieder in Ruhe schlafen. Und das haben sie gemacht. Und am nächsten Morgen hat er festgestellt, dass ein Teil ihrer Wohnung schon in Flammen stand, weil im Kamin sich ein Vogel ein Nest gebaut hat. Im Winter haben sie angefangen, den Kamin wieder anzuheizen. Dann hat sich das bei dem Nest, es wurde immer heißer und heißer und irgendwann hat sich das Nest entzündet und die Wohnung stand schon zum Teil im Brand. Und dann sagt der John Ortberg so schön diesen Satz, welcher Idiot nimmt die Batterien aus dem Feuermelder, wenn das Haus brennt? Und er hat gesagt, ich. Und eigentlich ist ein Feuermelder dazu da, dass man ihn nicht ignoriert. Und wenn Jesus heute sozusagen wie ein Feuermelder auf etwas hinweist, dann sollte man nicht die Batterie rausnehmen, sondern darüber nachdenken, ob das was mit uns zu tun hat. Denn Jesus sagt, so wie ein Feuer alles zerstören kann, kann Sünde, wenn man sie nicht bekämpft, wenn man nicht gegen sie sozusagen Schritte unternimmt, unser Leben kaputt machen. Und Jesus ist deshalb sehr radikal, wie man jetzt mit Sünde umgehen muss. Da schreibt er in Matthäus 5, 29 bis 30, wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Also Jesus gebraucht sehr deutliche Worte. Wisst ihr, wenn man den Maßstab der Pharisäer zugute hält, die gesagt haben, Ehebruch ist nur, wenn man die Ehe wirklich aktiv gebrochen hat, in Taten, dann wären wahrscheinlich viele Menschen in Deutschland, die meisten vielleicht, könnten sagen, ja, da bin ich nicht gefährdet, habe ich nie gemacht. Wenn man diese Definition zugrunde legt, die Jesus gerade gesagt hat, wenn also schon in Gedanken das Ganze beginnt, dann bekommt das eine andere Bedeutung. Dann wird die Verfehlung bewusst. Man könnte sagen, wenn jeder, der schon mal in Gedanken die Ehe gebrochen hat, blind wäre, ich will euch nicht nahe treten, aber ich glaube, wäre in der Gemeinde der Einäugigen. Also ich weiß nicht, ob sich jemand davon freimachen könnte, zu sagen, das habe ich noch nie in Gedanken getan. Also das macht deutlich, dass Jesus es nicht darum geht, um Verstümmelung. Also der will nicht, dass wir jetzt uns die Augen ausstechen und die Arme abhacken. Auch wenn er das so drastisch formuliert, das ist ein Stilmittel. Das nennt sich Hyperbel, Übertreibung. Aber er will eben die Schärfe der Bedeutung deutlich machen, was das bedeutet. Also wenn Jesus um den Kampf dagegen spricht, wie man mit Sünde umgehen soll, dann spricht Jesus normalerweise nicht von Verstümmelung, sondern Jesus spricht davon, von Sterben. Wir Christen sollen der Sünde sterben. Wir sind eigentlich schon der Sünde abgestorben. Sie ist nicht mehr der Herr über uns, sondern Jesus. Und das sollen wir im Leben auch nachvollziehen. Das hat was mit Jüngerschaft zu tun, mit Nachfolge der Sünde im Alltag immer wieder zu sterben. In Römer 6, Vers 11 sagt Jesus mal, deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Also das heißt nicht, dass ich nicht mehr sündigen kann, aber dass ich einen anderen Herrn habe. Jetzt ist Jesus mein Herr und das soll mein Leben prägen. Und Jesus sagt, deshalb sollen wir sündhaftes Verhalten zurückweisen. Weil wir mit Jesus leben, sind wir für die Sünde gestorben. Und deshalb braucht es einschneidende Maßnahmen, in Anführungszeichen. Also Maßnahmen, die drastisch mit der Sünde umgehen, anstatt mit ihr zu flirten. Wir sollen nicht mit der Sünde spielen, bis sie mit uns spielt. Das sagt Jesus. Du musst rechtzeitig sozusagen gravierend Schritte dagegen unternehmen, es nicht zulassen, weil die Sünde Menschen kaputt macht. Sie zerstört Beziehungen, Ehe. Und das gilt für Sünde, egal ob das jetzt Ehebruch oder andere Sünden sind. Das Wesen der Sünde ist, dass es Menschen zerstört. Dass es Menschen aus der Verbindung mit Gott bringt. Oder es bringen möchte, dass sie Menschen von Gott wegziehen will. Das ist das Wesen der Sünde. Und darum sagt Jesus so hart, kämpf dagegen. Die Ewigkeit ist wichtiger als diese Jetztzeit, wo wir leben. Und wenn wir sagen, dass wir eines Tages bei Jesus sein wollen, dann sollten wir drastisch mit der Sünde umgehen. Ignatius von Loyola, ein Kirchenmann des Mittelalters, der war mal unterwegs in seine Heimat nach Spanien. Er kam von Frankreich nach Spanien und in Spanien lebte sein Bruder mit der Schwägerin in einem Schloss, die waren reich. Er besuchte sie. Nach 3 Tagen ist er weitergereist, obwohl man ihn noch überreden wollte, doch noch ein bisschen auszuspannen. Er hat gesagt, nee, ich muss weiter. Und dann war es so, als er am Reiten war, las er sein Brevier, also sein Stundengebetsbuch, in dem auch Bilder waren von Heiligen und Maria und was weiß ich. Er las dieses Stundengebetsbuch und als er das Bild von Maria anguckte, hatte er plötzlich das Bild seiner schönen Schwägerin im Kopf. und ist auf ganz schräge Gedanken gekommen. Und dann hat er etwas gemacht, was für einen Kirchmann ungewöhnlich ist. Er hat das Marienbild rausgerissen aus seinem Buch und weggeworfen, weil er nicht wollte, dass ihn diese Gedanken an seine Schwägerin erinnert. Der hat etwas Radikales getan. Also Jesus nennt hier zwei Gebiete, wenn man die es gibt noch eine Parallele in Matthäus 18, zugrunde legt, nennt er sogar drei. Er sagt, wir sollen aufpassen auf die Augen, was wir uns anschauen. Ich muss als Christ nicht alles sehen und ich muss auch nicht bei allem dabei sein. Und manchmal muss ich sagen, nein, das möchte ich mir nicht anschauen. Jesus spricht von den Händen. Er sagt, wir müssen uns gut überlegen, was wir in die Hände nehmen, welche Magazine ich mir anschaue. Ich muss aber auch schauen, wen ich berühre. Ich bin dafür, dass man Menschen auch mal in den Arm nimmt. Das ist wunderschön. Aber manchmal überschreiten wir auch die Grenze und berühren Menschen auf eine Art und Weise, die mir und diesem Menschen nicht zusteht. Und Jesus nennt die Füße in Matthäus 18. Der sagt also, manchmal wollen unsere Füße an uns an einen Ort bringen, an dem wir nicht sein sollen. Und dann ist es wichtig, dass ich sage, Herr, dieser Ort ist für mich nicht gut, hilf mir, da wieder wegzukommen, ich will da nicht sein. Also wir sollen Schritte unternehmen. Und jetzt möchte ich in einem dritten Teil noch anschauen, wie man das praktisch vielleicht tun kann, was ich tun kann. Also manche Leute machen es sich leicht. Ich habe euch ein weiteres Bild mitgebracht. Man könnte vielleicht erkennen von Weitem, das sind so antike Figuren, die relativ unbekleidet sind. Als der iranische Präsident Rouhani vor ein paar Jahren nach Rom gekommen ist, dann wollten die, so war auf jeden Fall die offizielle Begründung, sie wollten ihn als Staatsgast schätzen, seine Religion anerkennen. Und man hat das gemacht, nächstes Bild, man hat einfach Sperrholzkisten um diese Figuren gebaut, damit der Rouhani sich diese nackten Figuren nicht anschauen muss. Wisst ihr, das ist das, wie manchmal Menschen denken und reagieren. Sie schieben die Verantwortung ab auf andere und sagen, dann sollen die sich eben richtig anziehen. Das mag ja alles sein, aber Jesus sagt, die Verantwortung liegt erstmal bei mir. Ich kann nicht verlangen, dass sich alle verschleiern müssen, nur weil ich ein Problem damit habe, vielleicht eine Frau zu sehen, die schön aussieht. Also diese Lösung mag zwar funktionieren, aber die wird den Frauen nicht gerecht und den Figuren vielleicht auch nicht. Das meint Jesus nicht. Er sagt, du musst bei dir beginnen, weil die Sünde ist erstmal dein Problem. Sie wird bei dir arbeiten und die funktioniert auch, wenn die Figuren vielleicht verdeckt sind. Man überlegt sich nämlich vielleicht, was ist dann dahinter oder bohrt Löcher in die Wand, um zu gucken, was da ist. Da sind wir Menschen sehr erfinderisch. Also was kann man tun? Wir werden jetzt den zweiten Teil des Videos sehen. Ihr habt in Erinnerung, der Mann, der in Öl gebadet ist und das nicht abbekommt. Da schauen wir jetzt rein.
So I did the only thing I could do. Dad? I could hear his footsteps coming from the living room. And then in the hallway. And as he opened the bathroom door, I burst into tears. Without a word, he took one of my oil-smeared hands and he guided me to the kitchen. And from underneath the sink, he pulled out this bottle of an orange-scented, sandy kind of soap that he squeezed into my hands. And then he stood there with me and helped me wash away the mess that I'd made. I watched as it disappeared down the drain. Sin makes an ungodly mess. It makes a mess of us. It makes a mess of the things and the people that we use to try to clean it up and cover it up. And it simply cannot be gotten rid of unless you're given stronger stuff. And the good news is that when we call out to Jesus for help, he he has stronger stuff.
Vielleicht ist also jemand unter uns, der sagt, ich habe Probleme mit diesem Denken in diesen Bereichen, ich habe Probleme in einem anderen Bereich mit Sünde in meinem Leben. Wisst ihr, dann ist das, was wir in diesem Video gesehen haben, eigentlich die Lösung. Wir rufen nach unserem himmlischen Vater, wir rufen Gott um Hilfe. Das ist das Sinnvollste und Beste, was wir tun können. Bekenne deine Sünde, bekenne einfach, dass du damit nicht zurechtkommst. Damit fängt es an. Der König David, von dem wir alle wissen, dass er Ehebruch begangen hat im Alten Testament. Ich habe vorher gesagt, er hat die Frau gesehen, sie holen lassen, den Ehebruch vollzogen. Als der Prophet Nathan zu ihm kommt und ihm sagt, du bist schuldig geworden, dann macht der David eben etwas, was ihn wieder auszeichnet, obwohl er so etwas Schlimmes getan hat. Er diskutiert nicht mit dem Propheten, er hat keine Ausflüchte mehr, sondern er kommt und sagt, ich bin schuldig geworden, im Psalm 51. Den ganzen Psalm hat er geschrieben, im Umgang mit seinem Geschehen zum Verarbeiten sozusagen. Da sagt er, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Ich möchte einfach Mut machen, nicht zuzulassen, dass Sünde sich breit macht, sondern dass Jesus wieder zu sagen, zu bekennen, Herr, ich bin jemand, der Hilfe braucht und ich brauche deine Gnade. Und das Schöne ist, wenn wir das tun, dürfen wir erleben, wie David, dass Gott uns auch vergibt. Damit bin ich bei dem zweiten Gedanken, dass man eben die Vergebung dann auch annehmen muss. Wisst ihr, es gibt Menschen, denen hat Gott vergeben, aber sie können sich selber nicht mehr vergeben. Der David hätte am Boden liegen bleiben können und sagen können, ich bin als König gescheitert, war er auch irgendwie, aber als Gott ihm vergeben hat, hat Gott ihn wieder eingesetzt als König. Er konnte wieder als König reagieren und Gott hat vieles in seinem Leben auch wieder gut werden lassen. An manchen musste er knapsen, aber Gott hat ihm wirklich vergeben. Und das möchte ich dir mitgeben. Wenn du schuldig geworden bist und es Jesus bekannt hast, dann quäl dich nicht weiter und sag, Herr, du hast mir vergeben. Lass mich jetzt auch wirklich frei wieder neu leben. Ein drittes, den Heiligen Geist um Kraft bitten. Wisst ihr, wenn man verstanden hat, was Jesus sagt, wie radikal Sünde ist, wie sie Menschen kaputt machen will, dann merken wir, dass wir da alleine gar nicht mit fertig werden können. Das war auch nie ein Kampf, den Jesus gesagt hat, den sollst du alleine durchkämpfen, sondern gesagt, das kannst du gar nicht alleine. Du brauchst jemanden, der dir zur Seite steht, der dich verändert, der dich prägt. Und darum ist es für Christen immer wieder wichtig zu sagen, Herr, verändere du mich. Wir dürfen, müssen auch Sachen tun, das kommt gleich, aber es muss damit anfangen, dass ich nicht auf mich geworfen bleibe, sondern weiß, es gibt jemand, der in und an mir wirkt. Hier als Gemeinde, wir kommen hier sonntags zusammen, um Gott zu loben, wir kommen aber auch hier zusammen, um zu bekennen, dass es einen Gott gibt, der uns hilft, weil wir alleine mit der Sünde nicht fertig werden. Dass ihr hier seid, ist ein Bekenntnis, dass ihr anerkennt, dass es Gott gibt, der an euch wirken soll, will, dass ihr darum ringt und das möchtet und das ist gut. Dann kommt allerdings das Nächste, dass Gott, wir haben es vorher gehört, wir sollen einschneidende Maßnahmen vornehmen, dass Gott bei manchen Dingen auch einen klaren Cut möchte, einen Schnitt, dass man manche Dinge auch abtrennt. Umkehr heißt ja nicht nur, zu Gott zu gehen und zum Verzeihung zu bitten, sondern es heißt auch Umkehr vom Alten, sich vom Alten abwenden, zu Gott hinwenden, da muss ich das Alte hinter mir lassen. Oder ich soll versuchen, es wenigstens hinter mir zu lassen. Doug Hammarskjöld, das war mal der UN-Sekretär früherer Zeiten, der hat mal von seinem Garten gesprochen und er hat das Zitat in Bezug auf seinen Garten so genannt, ich muss gerade gucken, ich habe es leider nicht mehr auswendig im Kopf, ich habe es gelernt, aber der hat immer gesagt, wer seinen Garten sauber halten will, der hält sich kein Beet für Unkraut. Wisst ihr, und das ist diese einschneidenden Maßnahmen, dass ich manchmal Dinge auch wirklich bewusst abschneiden muss, lassen muss, abgeben muss, wegfliehen muss. Josef, als er verführt werden soll von der Frau, von dem Potiphar, er sagt, wie sollte ich mich an Gott, an meinem Herrn versündigen, und er flieht. Er haut ab. Das ist manchmal eine gute Lösung, zu fliehen. Ich weiß aber, Sünde ist sehr hartnäckig, dass es manchmal damit noch nicht getan ist. Darum möchte ich euch noch zwei weitere Dinge nennen. Das andere ist, dass man sich Hilfe sucht. Manchmal fragen wir, wenn ich Sünde in meinem Leben erlebe oder mich Sünde verfolgt, ich Dinge nicht loswerde, warum soll ich da andere hineinziehen? Es quält mich ja selber schon. Man kann die Frage mal umdrehen. Warum ziehen wir andere nicht mit hinein? Sind wir manchmal zu stolz, um Menschen zuzugeben, dass wir auch schwach sind? Oder wollen wir manchmal nur uns selber vergeben und trauen uns deshalb nicht, anderen zu sagen, wie es in uns aussieht? Ich möchte euch Mut machen, wenn ihr Dinge habt, die euch seit langer Zeit verfolgen, geht in die Seelsorge. Wir haben ein Seelsorgeteam in der Gemeinde. Also macht einen Termin in der Seelsorge aus. Besprecht das mit einem guten christlichen Freund. Macht euch verantwortlich vor anderen Menschen. Das ist manchmal eine zusätzliche, wirklich wichtige Hilfe. Und das Letzte, das habe ich mal, engagiere dich für Christus. Ich habe letzte Woche gesagt, dass man keine Surrogatlösung machen soll. Ne? Anstatt gehorsam zu sein, mache ich jetzt was anderes und denke, Gott ist zufrieden. Das meine ich nicht. Sondern jemand hat mal gesagt, es ist schwer, still zu sitzen und gut zu sein. Also mit etwas aufzuhören und nichts anderes zu tun, das funktioniert nicht. Dann muss ich mein Leben in eine andere, gute Richtung prägen, um das, was ich loslassen will, dem etwas entgegenzusetzen. Lest mal Epheser 4, wo Gott sagt, legt ab den alten Menschen, zieht den neuen Menschen an. Dann kommen wirklich so Gegensätze, wo Gott zum Beispiel sagt, wenn ihr zürnt, auf der anderen Seite versöhnt euch, bevor es Abend wird. Wenn ihr gelogen habt, lügt nicht mehr, sondern redet Worte, die Menschen helfen. Wenn ihr gestohlen habt, dann stehlt nicht mehr, sondern arbeitet, damit ihr anderen Leuten helfen könnt. Wenn ihr mit euren Worten Menschen verletzt habt und habt faules Geschwätz sozusagen kam aus eurem Mund, dann reicht es nicht nur stumm zu sein, sondern sagt er, dann redet, was gut ist und Menschen fördert, was ihnen etwas, also ersetzen das Schlechte durch etwas Gutes. Da möchte ich euch einfach Mut machen, die Kraft in Positives zu lenken. Aber denkt dran, das Wichtigste sind die ersten drei Punkte, weil es ein Kampf ist, den wir alleine nicht gewinnen können. Ich möchte zum Schluss kommen und möchte das so abschließen. Wisst ihr, heute Morgen könnte ich mir vorstellen, dass viele von uns erkannt haben, ich bin ein Einäugiger unter vielen anderen Einäugigen. Vielleicht nicht das, was das Thema angeht oder ein anderes Thema. Ich war nie konsequent oder schaffe es nicht. Dann ist heute Morgen so eine Gelegenheit, jetzt einfach gleich still zu werden vor Jesus und diese ersten drei Punkte schon mal für sich in Angriff zu nehmen, zu sagen, Herr, ich bekenne dir, wo ich zu kurz gekommen bin, wo ich schuldig geworden bin, wo ich Sünde in meinem Leben zugelassen habe. Ich bitte dich, vergib mir, dann nimm es auch in Anspruch und ich bitte dich, dass du in mir wirkst. Und wenn du das so siehst, kannst du auch die anderen drei Schritte dir noch mitnehmen. Der vierte wäre auf jeden Fall noch wichtig, aber dass man daran arbeitet mit Gottes Hilfe. Wisst ihr, Jesus ist heute Morgen wie immer im Gottesdienst und er freut sich, wenn wir sagen, Herr, ich möchte diese Sündhaftigkeit der Sünde in meinem Leben neu erkennen und ich möchte neu mit deiner Kraft dagegen angehen und sie durch etwas Gutes ersetzen. Hilf mir dabei. Und nimm das mit, Jesus ist deine Hilfe und deine Kraft. Und dann sind wir eingeladen, mit seiner Kraft anzupacken. Ich möchte jetzt euch einladen, jetzt einfach stille zu werden, die Dinge zu sagen, die wir auf dem Herzen haben, Gott das zu bekennen. Und nach einer Zeit der Stille werde ich dann das abschließen. Und danach wollen wir dann das Lied singen. Er ist der Erlöser. Gott ist der, der uns frei machen kann, der uns verändert. Ja, und das ist ein gutes Bekenntnis. Lasst uns stille werden und beten.